Abend, habe ich schon gesagt, gibt es ein Sandwich. Nicht richtig zum Essen, aber ich erkläre das nachher, was das ist. Bevor wir anfangen, möchte ich dich einladen, dass du dich erinnerst an einen Moment in deinem Leben, an vielleicht eine ganze Phase in deinem Leben, an der du dich ausgegrenzt gefühlt hast oder ausgeschlossen, in der du dich zurückgesetzt gefühlt hast, so ein bisschen so entwürdigend behandelt gefühlt hast. Vielleicht war es ein Moment, vielleicht eine ganze Phase, vielleicht war es deine Schulzeit, vielleicht war es in deiner Freundin, also wo auch immer. Schau mal, ob du dich an einen Moment oder eine Phase in deinem Leben erinnerst und wie es dir da gegangen ist. Einfach so für dich selber, so erinnern. Gell? Ausgegrenzt, ausgeschlossen, nicht dazugehört, immer als Letzter gewählt, wenn es um Fußballspielen geht. Was auch immer. Okay, und vielleicht behältst du das einfach so ein bisschen im Hinterkopf, während wir heute Abend auf das nächste Wunder schauen. Dann sind wir heute natürlich wieder im Markus-Evangelium, diesmal in Kapitel 5. Und ich beginne in Vers 24. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutfluss litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte, und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Ein Sandwich gibt es heute Abend, weil, wenn ihr eure Heilige Schrift schaut, ein paar Verse vor diesem Ausschnitt tritt dieser Synagogenvorsteher Jairus auf und kommt zu Jesus und sagt, hier, meine Tochter, die stirbt, komm mal vorbei. Und dann machen die sich auf den Weg. Und auf dem Weg passiert das, was wir jetzt gerade angeschaut haben. Und wenn unser Teil hier vorbei ist, dann geht die Geschichte mit dem Jairus weiter. Das ist das Sandwich. Jairus ist das Brot und diese Frau, ne, ist der Belag von dem Sandwich. Also zwischen diesen beiden Brotscheiben. Aber heute Abend schauen wir zuerst auf diese liebe Frau. Und während der Vorbereitung, gell, ich habe die Frau richtig lieb gewonnen. Also das ist einfach sehr genial. Aber von Anfang an. Jesus ist also unterwegs zu Jairus, dem Synagogenvorsteher, und seine Tochter liegt im Sterben. Und mit den beiden, da ist eine ganze Menschenmenge unterwegs. Die war schon da, als Jairus zu Jesus kam, weil Jesus hat wohl gar nicht den Leuten gepredigt oder was. Und jetzt sind die Leute da mit dem Jairus unterwegs. Und die drängen sich alle um diesen Jesus. Also die gehen nicht einfach mit. Die Menschenmenge drängt sich um Jesus. Alle wollen in der ersten Reihe stehen, gell? Das ist also nicht einfach so wie so eine Prozession, sondern es ist ein Gedränge. Und dann kommt da diese Frau. Und diese Frau, die wird bei Markus ganz wunderbar beschrieben. Also ziemlich ausführlich. Diese Frau leidet. Und zwar schon seit 12 Jahren. Und sie leidet unter Blutfluss. Sie war schon in diesen 12 Jahren bei ganz vielen Ärzten, alle möglichen Ärzte. Und sie hat in dieser Behandlung bei den Ärzten gelitten. Das war also nicht so toll. Nicht, weil die Ärzte so schlecht waren, weiß ich nicht, aber so Behandlungen, die können auch mal wehtun. Nicht nur das, diese Behandlungen, die waren ihr so wichtig, sie wollte so da raus aus diesen Blutungen, dass sie ihr ganzes Vermögen, ja, alles, was sie aufbringen konnte, darauf verwandt hat und das war weg. Das Resultat ist, es ist alles immer schlimmer geworden. Aber das Allerwichtigste wohl, sie war unrein. Eine Frau mit Blutungen ist in der Zeit ihrer Blutungen unrein. Jetzt hat diese Frau Blutungen seit 12 Jahren. Sie ist also unrein. Das kannst du, wenn du möchtest, nachlesen im Buch Levitikus in Kapitel 15. Verse 25 bis 27. Da steht geschrieben, gell, wie denn sich die Leute verhalten sollen und was das bedeutet, wenn sie unrein sind. Kurz zusammengefasst, für die Zeit ihrer Blutungen ist alles, was sie berührt, wo sie sich hinsetzt oder wo sie sich hinlegt, alles unrein. Wenn sie irgendjemanden berührt, also wenn ich jetzt meine Frau berühre, dann muss meine Frau gleich duschen gehen, ihre Klamotten sofort waschen und sie ist bis zum Abend unrein. Also kannst du dir vorstellen, meine Frau wird sich dann in gebührendem Abstand von mir aufhalten, gell? Und zwar 12 Jahre lang. Meine Nachbarn werden mich wahrscheinlich nicht zu ihrem 50. Geburtstag einladen. Sie werden wahrscheinlich auch nicht mit mir ihre neuesten Rezepte austauschen. Sie werden wahrscheinlich gar keinen Umgang mit mir haben, es sei denn so auf Dauer-Corona-Distanz. Das heißt, wenn ich 12 Jahre lang Blutungen habe und unrein bin, bin ich sozial komplett isoliert. Und die Dame damals konnte sich die Zeit dann nicht mit Handy und Internet vertreiben. Kannst du dir vorstellen, wie es dieser Frau gegangen ist? Gell? Du wirst doch nicht mal ein Buch leihen, um es zu lesen, weil wenn sie es in die Hand nimmt, ist das Buch unrein. Natürlich konnte sie auf gar keinen Fall in irgendeinen Gottesdienst, Synagoge, schon mal gar nicht Tempel. Sie war komplett isoliert. Und dann ist das auch kein Wunder, dass sie ihr ganzes Vermögen, was sie hat, aufbringt, um da rauszukommen. Und dann kriegst du auch schnell mit, dass wahrscheinlich die Blutung selber gar nicht mal das größte Problem sind. Also weiß ich nicht, gell? Aber wenn es mal hier zwickt oder zwackt, irgendwann gewöhnt man sich dran, gell? Aber dass gar keiner wirklich auf dich zu, verstehst du, keine Freunde, gell? Keine Bekannte, alles, weil das ist die Unreine, gell? Dann steht in Vers 27, sie hatte von Jesus gehört. Also irgendwie ist das passiert, sie hat von Jesus gehört. Und dann passiert etwas, und das, ne, wollen wir wahrnehmen, gell? Sie hört von Jesus und das macht etwas in ihr. Sie hört von Jesus und dieses Hören, es weckt in ihr einen Glauben. Und das ist schon mal etwas richtig Großes, weil, schau, es weckt einen Glauben in einer Frau, die 12 Jahre lang isoliert ist. Es weckt Glauben in ihr, trotz all ihrer Enttäuschungen durch all diese Jahre. Aber dieser Glaube, der in ihr dann da ist, dieser Glaube, der in ihr erweckt wird, gell? Das ist ein Glaube, der sie zum Handeln bewegt. Das ist also nicht der Glaube an das Credo, nicht der Glaube an das Glaubensbekenntnis. Das ist auch nicht der Glaube, den du und ich, ne, schon seit einigen Jahren versuchen zu pflegen und dass er wächst. Dieser Glaube, der in ihr geweckt wird, ist ein Glaube, der sie zum Handeln bewegt. Und zwar, sehen wir gleich, zu mutigem Handeln, zu sehr freimütigem Handeln. Das ist nicht etwas, wo sie sagt, ach, das ist ja ein toller Gedanke, ach, jetzt habe ich was erkannt, Mensch, dieser Jesus, das ist bestimmt der Messias. Nein. Da ist etwas, geschieht etwas in ihr, sie hört von Jesus und jetzt ist da dieser Glaube in ihr, der bewegt sie etwas zu tun. In Vers 28 heißt es dann, denn sie sagte sich, diese Frau, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Das will ich tun, da will ich hin. Weil sie sagte, ich Mensch, hoffentlich und so. Nein, sagt sie, wenn ich sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt. Sie sagt also nicht, naja, Mensch, du, jetzt habe ich alles ausprobiert, ne? Hat nicht geholfen, versuche ich mal hier ein bisschen Messias, vielleicht geht das dann, gell, wer weiß. Und ganz, ganz wichtig, sie glaubt nicht an die heilende Kraft seines Gewandes. Das ist wichtig. Sie glaubt an die heilende Kraft des Messias. Und sie sagt, ich möchte ja gerne so nah wie möglich, aber ich als Unreine darf da überhaupt nicht hin. Ihn berühren schon mal gar nicht, aber das Gewand, das mache ich. Trotzdem. Näher ran komme ich niemals. Selbst wenn ich mit ihm alleine bin, nicht. weil ich bin ja die Unreine. Aber wenn ich so nah rankomme wie das Gewand, bin ich nah genug und er wird mich heilen. Nicht das Gewand heilt mich, sondern Jesus heilt mich. Gell? Und dann, ihr habt das jetzt schon ein paar Mal gehört, dieses griechische Wort für geheilt. Bis auf zwei, drei Stellen im Neuen Testament ist es immer dasselbe Wort, das auch für erlöst und befreit benutzt wird. Ja, da kannst du jedes Mal, ne, wenn du im Lexikon nachschlägst, also im Wörterbuch nachschlägst, da steht dieses griechische Wort, gell, sozo. Und dann steht dahinter, es bedeutet erlöst, gerettet, geheilt. Erlöst, gerettet, geheilt. Und jetzt sagt die Dame, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich erlöst, gerettet, geheilt. Das ist immer diese Packung, gell, das ist zusammengedacht. Gut, dann wird sie geheilt, aber von was eigentlich? Also jedes Mal, wenn ihr es hört, dass ich sage geheilt, dann meine ich immer alle drei, gell? Erlöst, befreit, geheilt. Ja, sie wird von ihren Blutungen geheilt. Ja, natürlich. Aber habe ich eben schon gefragt, ist das überhaupt das Schlimmste? Vielleicht wird sie auch geheilt von ihrem Ausgegrenztsein, von ihrem Zurückgesetztsein, von ihrem Verachtetsein, von ihrem Nicht-Dazugehören, von ihrem Bemitleidetwerden. Und du kannst die Liste fortsetzen, gell? Du stellst dir einfach vor, wie das ist, 12 Jahre lang in dieser Situation. Und ne, hier ist es eine Frau, aber in dieser Geschichte geht es genauso auch um Männer. Es geht viel um dieses Ausgegrenztsein, Zurückgesetztsein, nicht dazuhören, verachtet sein, dieses ganze Paket. In dieser Heilung, die wir hier anschauen, ja, geht es auch um Blutung, aber um so viel mehr, dass so viel tiefer greift und die Person noch so viel mehr zu einer kranken Person macht. Und jetzt heißt es dann da, nun drängte sie sich, also die Frau in der Menge, von hinten heran und berührt sein Gewand. Woher kam diese Menge? Na, die Menge, die war da bei Jesus. Dann kommt der Jairus dazu, sagt, hör mal Jesus, komm mal zu meiner Tochter, die stirbt. Ja, sagt Jesus, da gehen wir hin. Und dann kannst du dir vorstellen, die Menge ist begeistert. Da steht dann, da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Die Menge geht, super, wir haben Jesu Predigt gehört, jetzt gehen wir mit zu einer echten Heilung. Wir sind direkt dabei. Gell? Und die gehen nicht mit, die drängen sich um Jesus. Das ist ein Gedränge, das ist ein Tumult. Gell? Da, wenn ich sowas lese, da fällt mir immer ein, wenn du bei einer Papstaudienz schon mal warst, gell? Das Schärfste sind die Nonnen, Gott hab sie selig, okay? Die Nonnen in der ersten Reihe, die werden zu Furien, wenn der Papst vorbeikommt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Gell? Für die Sicherheitsleute, der Rest der Truppe ist egal, aber diese Nonnen, die entwickeln eine Kraft und Energie, ist unglaublich, gell? Einmal berühren, gell? So ähnlich. Das ist, gell? Das machen die da. Ich will einmal bei Jesus. Lass mich auch mal. Gell? Er hat mir auf den Arm geschrieben. Also, gell? Diese Frau, die unrein, die darf überhaupt nicht da sein. Die darf niemanden berühren. In einem Gedränge von einer Menschenmenge, da darf sie überhaupt nicht sein. Gar nicht. Sie geht trotzdem. Und sie berührt sein Gewand. Sie kriegt das tatsächlich hin. Sie kommt da dran und sie berührt sein Gewand. Dann heißt es in Vers 29, und sofort versiegt die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Wunderbar. Die Frau ist also sofort geheilt. Und in Vers 30 heißt es dann, im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte und er wandte sich im Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Ja. Noch einmal, gell? Da steht, dass eine Kraft von ihm ausströmte, nicht von seinem Gewand. Die Kraft strömt von ihm aus, steht da, nicht von seinem Gewand. Das Gewand heilt nicht, Jesus heilt. Okay? Und jetzt stell dir die Menge vor, gell? Die drängen und schieben und wie auch immer. Jairus ist da und hofft, dass Jesus das nur irgendwie schafft, mit der Menge zu seiner Tochter kommt. Jetzt kommt diese Frau dazwischen. Okay, jetzt ist das passiert, gehalten, weiter geh und Jesus bleibt stehen. Mit dieser ganzen Menge, Jesus bleibt stehen und dreht sich um. Und sucht. Warum? Warum sucht Jesus die Person, die sein Gewand berührt hat? Jesus dreht sich um, weil er nicht möchte, dass wer auch immer das war, der ihn da berührt hat, dass der nur körperlich geheilt wird, sondern er möchte, dass die Person ganz geheilt wird. Und zwar körperlich und geistlich. Jesus ist nicht da und sagt, ah, wunderbar, bisschen Segen ausgeflossen irgendwie, hoffentlich was Gutes getan, aber jetzt geht's weiter. Da ist ein Moment. Da ist eine Person, da ist Kraft von mir ausgeflossen in das Leben von dieser Person, und ich möchte, dass diese Person ganz geheilt wird, Körper und Geist. Und das geschieht nur in einer persönlichen Begegnung mit ihm. Und für diese persönliche Begegnung bleibt er stehen, dreht sich um und sucht diese Person. Er möchte ihr begegnen. Er möchte diese Person nicht nur heilen, sondern er möchte für diese Person ein ganz neues Leben. Dazu müssen die beiden sich aber begegnen. Es steht, Jesus da, dreht sich um. Wer hat mein Gewand berührt? Und dann kommen seine Jünger und sagen zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Gell, da kannst du dir vorstellen, die Jünger denken, jetzt ist der Meister komplett abgehoben. Komm mal wieder runter. Schalt mal gesunden Menschenverstand wieder ein. Da die Leute drängen sich. Alle wollen bei dir sein. Erste Reihe. Und du fragst, wer hat mein Gewand berührt? 1000 Leute haben mein Gewand berührt. Aber die Jünger, die mussten, ne, wie man so schön sagt, noch viel lernen. Dieses Ding ist in diesem Gedränge. Da ist ein Geschiebe, da ist Stoßen, Schieben, Rempeln, das ganze Programm, gell? Ich will auch mal nach vorne, ich will auch mal berühren, ich will auch mal, ne, so. Und in all diesem, kannst du dir vorstellen, wie oft die Leute da Jesus anrempeln und, ne? Was macht diese Berührung von der Frau so besonders? Warum ist das, was der Frau da passiert ist, nicht all den anderen passiert, die Jesus auch angerempelt sind? Den Jesus hineingestolpert sind, geschubst wurden, wie auch immer. Was macht die Berührung dieser Frau so anders als alle anderen Berührungen von der Menge? Und die Antwort ist ganz simpel. Ihr Glaube. Dieser Glaube, der sie zu diesem Handeln bewegt hat. Und nicht, das verstehst du schnell, dieses Handeln, das erforderte immensen Mut. Weil die Frau ist ja nicht einfach nur der Nachbarin zu nahe gekommen. Die ist in ein Menschengedränge gelaufen. In ein Menschengedränge. Sie läuft da rein, aber sie wollte nicht auch mal vorne und guck mal, Jesus, nee. Sie wollte nur ganz leise, ohne Aufmerksamkeit, das Gewand berühren. Während die Menge da um die ersten Plätze kämpft und was auch immer. Aber während die anderen alle, ne, Jesus rempeln und gucken und wie auch immer, ist ihre ganz leise, sachte Berührung viel wirksamer. Durch ihren Glauben. Durch ihren Glauben kommt sie in Kontakt mit der Person Jesu. Es ist nicht das Rempeln. Nicht die Tuchfühlung. Auch wenn das nur der Saum seines Gewandes war, durch ihren Glauben berührt sie die Person Jesu. Durch ihren Glauben kommt sie in Kontakt mit Jesu Person und seiner Kraft. Da passieren also in diesem Gedränge zwei sehr unterschiedliche Dinge. Die einen, die haben ganz viel Kontakt mit Jesus. In dem Gedränge. Sie werden geschoben, sie schieben selber, sie rempeln, sie wollen auch mal, sie schieben, gell? Und sowas alles. Und das ist das eine. Aber jemanden berühren ist etwas anderes. Die, so viele in dieser Menschenmenge, die haben Jesus angerempelt, sind ihn hineingelaufen, hineingeschubst, aber nur die Frau hat ihn berührt. Von all diesen Anrempelungen und Hineinlaufen, was auch immer, fragt Jesus keinen, wer es war. Bei der Berührung fragt er, wer war das? Und dann ist natürlich die Frage für uns, die wir mit nach Hause nehmen, berühre ich Jesus oder laufe ich so in hinein? Wie im Gedränge, so, ups, auch mal. Die Berührung ist etwas ganz anderes. Wenn du im Gottesdienst bist, wenn du zur Eucharistie gehst, bei der Eucharistie bist, berührst du Jesus in der Eucharistie? Oder läufst du andächtig in ihn hinein? Oft, viele von uns, laufen eher andächtig in ihn hinein. Dieses Berühren ist etwas ganz anderes. Das hatten die Jünger nicht verstanden. Die haben gedacht, Mensch, du hast so viele Berührungen, wie willst du jetzt eine daraus nehmen? Alle haben mich angerempelt. Eine hat mich berührt. Und in dieser Berührung, da geschieht alles. In den vielen Berührungen von der drängenden Menge, da passiert nichts. In dieser einen Berührung von dieser Frau, da passiert alles. Und das ist so signifikant, Jesus weiß das, er merkt das. Nicht wegen, weil er so feinfühlig, dass er merkt, wer das Gewand berührt. Nein, in ihrem Glauben hat sie seine Person berührt und er merkt das. Deswegen fragt er. Und wenn wir zur Eucharistie gehen, gell? Eucharistie feiern, dann ist da nicht unbedingt so ein Gedränge, aber die Frage bleibt. Berühre ich ihn? Ja, ne, meine liebe Frau. Ich meine natürlich nicht, ob du die Hostie selber gehalten hast. Die Berührung, ne, also ist eine Berührung von Person zu Person, gell? Die Eucharistie in der Heiligen Schrift ist dasselbe. In der Heiligen Schrift, das hatte mich schon tausendmal sagen gehört, ist der Herr wirklich gegenwärtig. Berührst du ihn oder stolperst du in ihn hinein? Ist da in mir ein lebendiges Bewusstsein dafür, dass seine Gnade und Kraft von ihm in mein Leben hinüberfließen. Erlebe ich das? Ist da ein lebendiges Bewusstsein dafür, dass in dieser Berührung seine Gnade und seine Kraft von ihm in mein Leben hinüberfließen? In Eucharistie und Heiliger Schrift ist der Herr uns so gegenwärtig wie da in dem Gedränge bei der Dame. Mindestens so gegenwärtig. Gut, Jesus bleibt stehen, dreht sich um, weil er sich wünscht, mit dieser Person sich von Angesicht zu begegnen. Er wünscht sich eine Beziehung zu dieser Person, die ihn da berührt hat. Es geht also nicht einfach nur um diese, wenn du willst, Dienstleistung der Heilung. Bist gesund, okay, wünsche dir alles Gute, tschüss. Dann mach noch einen Kontrolltermin. Nein, er sagt, schau. Die wesentliche Heilung ist in der Beziehung mit mir. Ich will sie nicht gehen lassen. Ich möchte dieser Person begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Und dann schaut Jesus, und dann heißt es in Vers 33, da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Das überrascht, gell? Weil Die Frau hätte sich ja einfach auch nicht melden können. In diesem Menschengedränge, da gehst du locker verloren, kein Ding, merkt keiner. Muss ich mich denn jetzt outen als Unreine? Aber die Dame sagt, ich war das. Und dann kommt sie und fällt vor ihm nieder. Natürlich weiß sie, dass das, was sie getan hat, als Unreine in so ein Menschengedränge zu laufen, das steht unter hoher Strafe. Das ist eine Katastrophe. Und die Menschenmenge ist ja nicht weg. Die gucken immer noch zu. Die fokussieren sich jetzt auf einmal alle auf diese Frau. Die Berührung von dieser unreinen Frau. Hat die Jesus jetzt unrein gemacht? Weil, ne, was die Frau berührt, ist unrein. Gell, du kannst dir vorstellen, wie die Menschenmenge jetzt anfängt, das zu diskutieren. Und die Frau fragt sich wahrscheinlich auch, was habe ich getan? Habe ich ihn jetzt unrein gemacht? Was passiert? Da muss sie aber, als sie sich umgedreht und gemeldet hat, da muss sie etwas in Jesu Augen gesehen haben. Also irgendwas in seinem Gesicht. Denn als nächstes fällt sie gleich vor ihm nieder. Das Niederfallen vor ihm, das ist ein Zeichen von eine Ehrerbietung, Anbetung, gell, das ganze Programm. Die Frau zittert nicht, weil sie so viel Angst hat vor der Strafe, steht da extra, sie zittert vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie kriegt so langsam mit, sie beginnt zu verstehen, der, dem ich da begegnet bin, das ist wohl tatsächlich der Messias. Der, dem ich da begegnet bin, ist wohl tatsächlich der, der er sagt, dass er ist, nämlich Gottes Sohn. Wow. Ja, ich bin geheilt, denkt die Frau, aber da passiert in mir noch viel mehr. Da bewegt sich alles in mir. Ja, die Blutungen hören auf, aber in meinem Geist alles neu. Das kriegt sie mit, wie das passiert. Und dann beginnt sie, steht da, ihm die ganze Wahrheit zu erzählen. Sie erzählt ihm alles. Steht extra da, alles. Die ganze Wahrheit. 12 Jahre, ausgegrenzt, keiner mit mir gesprochen, zu keinem Geburtstag werde ich eingeladen. Sie erzählt Jesus von ihrer Verzweiflung, sie erzählt Jesus von ihrem Alleinsein, sie erzählt Jesus ihre ganze Krankengeschichte. Die ganzen Ärzte, ihr ganzes Leiden in den Behandlungen. Sie erzählt ihm die ganze Wahrheit. Die Menschenmenge steht ringsrum und hört zu. Und Jesus nimmt sich die Zeit. Gedränge hin oder her, Jesus nimmt sich Zeit und hört inmitten von diesem Gedränge dieser Frau zu. Zwölf Jahre lang konnte sie mit nicht wirklich vielen Leuten reden. Jesus hört ihr zu und hat keine Berührungsängste. Und als er dann fertig zugehört hat, sagt er dann, sind wir in Vers 34, meine Tochter. ne, für die Jungs unter uns, da könnte genauso gut stehen, mein Sohn, wenn das, ne, halt ein Junge wäre, ein Mann wäre, der gekommen ist. Das gilt für Jungs genauso wie für Mädels, okay? Meine Tochter. Und du musst dir vorstellen, was das für diese Frau bedeutet. Meine Tochter, gell? Jesus sagt, du bist meine Familie. Du gehörst dazu. Wir beide haben eine Beziehung, eine Familienbeziehung. Jesus integriert diese Frau in die Familie Gottes. Nicht ausgeschlossen, nicht verachtet, nicht unrein, nicht abgewiesen, nicht allein. Meine Tochter. 12 Jahre soziale und religiöse Abgrenzung, Ausgrenzung. Und jetzt hört diese Frau von den Lippen des Meisters, von den Lippen Jesu, einen Titel, den sonst niemand gehört hat. Meine Tochter. Sagt Jesus zu keiner anderen Frau. Meine Tochter. Kannst du dir vorstellen, was das mit dieser Frau gemacht hat? Anders gefragt. Hast du das schon erlebt? Dass Jesus stehen bleibt, sich zu dir umdreht, du ihm die ganze Wahrheit erzählen kannst und er antwortet, meine Tochter. Ja, dieses meine Tochter, das ist noch viel inniger als eine richtig fette Umarmung. Das ist nur ein einzelnes Wort oder zwei kleine Worte, aber die bedeuten die Welt. Dein Glaube, sagt er dann, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Dein Glaube, das habe ich eben schon versucht zu erklären, das meint hier nicht den Glauben, in dem wir versuchen zu wachsen, in dem wir versuchen zu entfalten und zu pflegen. Das ist gut, das ist wichtig. Nein, hier ist es ein Glaube, der ein Handeln und ein Geschenk Gottes ist. Und zwar in einem Moment, den wir nicht festhalten können und den wir auch nicht wiederholen können. Die Frau hätte nicht sagen können, aha, wunderbar, Jesus, schönen Dank, du bewegst mein Herz. Ich denke mal nächste Woche darüber nach. Das können wir nicht einfrieren. Das ist etwas, was der Heilige Geist, was Gott in dir tut und das dich jetzt zu einem Handeln bewegt, das du sonst nie tun würdest. Das ist ein Moment des Glaubens in unserem Herzen, der uns zu einem Handeln ermutigt und befreit und befähigt, wenn wir das dann erkennen und darauf antworten. Diese Freude daran, was sagen können, das habe ich 12 Jahre lang versucht, jetzt zu dem muss ich jetzt nicht auch noch gehen. Sie nimmt diesen Glauben in sich wahr und sie handelt. Sie tut das. Habe ich echt nachgedacht, gell? Ob es das auch so in ganz normalem Leben gibt. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. War vor ganz langer Zeit mal auf dem Einsatz. Und da war ich noch richtig jung, so 30 oder so. Und da waren mit so 60 Leuten auf dem missionarischen Einsatz. Und irgendwann in der Mittagspause rief da einer von den Leitern an und fragte, ob ich nicht abends in so einem Jugendtreffen predigen wollte. Ich hatte bis dahin noch überhaupt nie gepredigt. Und die Predigt sollte auch in Englisch sein, habe ich schon mal gar nicht gemacht. Und aus irgendeinem Grund habe ich gesagt, ja, mache ich. Das war so ein Moment. Gell? Weil dann sitze ich damit das da und denke, und wie überlebe ich das? Gell? Warum habe ich, ne? Ich hätte auch Nein sagen können. Das wäre kein Problem gewesen, aber ein anderer. Warum mache ich das? Ja. Meine liebe Frau sitzt unschuldig in Mexiko und kriegt dann irgendwie mit, in Rom gibt es eine Schule für Evangelisation. Überlegt sie ein bisschen und beschließt, ihren Job zu kündigen, die Sachen zu packen und nach Europa zu fliegen. Und sie weiß, dass sie nicht wieder zurückfliegen will. Warum macht die das? Wo nimmt die das her? So was Beklopptes. Es gibt Momente, da ist Gottes Wirken in dir und gibt dir einen Glauben in einem Moment für eine Situation und der ist jetzt da und morgen nicht mehr. Und da gibt es diesen Glauben, den wir das ganze Jahr über pflegen, den wir wachsen, ganz wunderbar, ganz toll, gell? Aber es gibt diese Momente. Anderer Moment, Petrus, gell? Pfingsten. Was treibt den Mann da auf dem Balkon und predigt? Da ist dieser Glaube, der ist da in dem Moment, gell? Und wenn du schaust in deinem Leben, wirst du hier und da so Momente entdecken. Manchmal sind sie größer, manchmal sind sie kleiner. Die Momente, die hinter uns liegen, die sind schön. Wichtig sind die Momente, diese Glaubensmomente, die vor uns liegen. Dass wir die wahrnehmen, als solche erkennen und zulassen. Und dazu, gell, gibt's dann so Leute, die immer wieder sagen, ganz wichtig, jeden Tag regelmäßig beten, gell, persönlich, in Kontakt sein mit diesem Gott, mit diesem Herrn, gell, weil sonst wirst du diese Momente nur schwerlich wahrnehmen. Diese Frau ist gerettet, erlöst, befreit, geheilt. Da ist so viel passiert. Sie hat so viel mehr bekommen als, Anführungsstriche, nur Heilung. Ihr wisst das, in all diesen Wundern, da wird dieses Bild von Erlösung immer ein bisschen deutlicher. Hier geht es um dieses sich ausgeschlossen fühlen. Die Frage ist nicht, ob du wirklich ausgeschlossen warst, sondern ob du dich ausgeschlossen gefühlt hast, zurückgesetzt hast, herabgesetzt gefühlt hast, nicht dabei warst, nicht dabei, gell, so. Und damit kannst du, sollst du, willst du bitte zu Jesus kommen. Bei Jungen ist das oft dieses blöde Fußballspielen und es wird gewählt und du kommst immer als Letzter dran, gell? Irgendwann mal macht das was mit dir. Das ist dir nicht egal. Und das sind so Elemente, die lässt Jesus nicht einfach stehen. Sag nicht einfach gut, Augen zu und durch. Das macht was mit dir. Und Jesus sagt, dann sag mir doch, wie die Dame, die ganze Wahrheit. Ich habe Zeit, mitten im Gedränge, egal, ich bleibe stehen, ich drehe mich um und höre dir zu, die ganze Wahrheit. Eins noch möchte ich erwähnen, dass ganz am Anfang in Vers 27 heißt es, sie hatte von Jesus gehört. Wie denn? Na, wirst du sagen, da haben halt Jesus, haben halt Leute von Jesus erzählt. Genau. Genau. Im Römerbrief in Kapitel 10, gell, so in, weiß ich, Vers 15 bis 17 oder so, da heißt es, der Glaube gründet in der Botschaft. Aber wie sollen sie hören, wenn niemand verkündet? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündet? Hätte diese Frau niemanden getroffen, der ihr von Jesus erzählt, all das, was wir heute Abend so wunderbar genießen, hätte nie stattgefunden. Die Leute, die ihr erzählt haben, die haben auch nicht gesagt, wir erzählen ihr was, und dann bricht in ihr der große Glaube los. Die haben ja einfach von Jesus erzählt. Manchmal, in Seminaren oder Vorträgen oder so, sagen Leute, Michael, warum habe ich das nicht vorher gehört? Warum hat das keiner vorher gesagt? Ja, gute Frage, gell? Das heißt, dieser kleine Satz, sie hatte von Jesus gehört, ist so eine versteckte Ermutigung von Markus. Leute, behaltet das nicht für euch. Erzählt anderen von dem Jesus in euch, weil das macht in den Leuten was. Und guck mal hier, das ist ein Beispiel. Also, herzliche Einladung, erzählt den Leuten von Jesus und von der Frau und von was auch immer, aber erzählt es weiter. Okay, jetzt machen wir so 2 Minuten und nehmen uns einfach so ein bisschen Ruhe, beten ein bisschen und dann kommen wir einfach so in diese Geschichte rein, nicht so als meine Geschichte, kommen einfach so ein bisschen vor den Herrn, beten so ein bisschen, ja. Herr, ich möchte heute Abend danken für deine Gegenwart in deinem Wort. Ich möchte dir danken, Herr, dass all das nicht aufgeschrieben ist, damit es irgendwie bunt ist, sondern für mich und für deine Erlösung in meinem Leben. Herr, ich danke dir, dass du mich einlädst, so wie die Frau, zu dir zu kommen. Egal durch welche Hindernisse, egal durch welches Gedränge, egal wie unwichtig, egal wie niedrig oder sonst was ich mir vorkomme. Herr, ich danke dir, dass du nicht einfach nur den Dienst der Heilung tun möchtest, sondern dass du dich umdrehst, um mir von Angesicht zu begegnen, mir in meinem Leben, in meiner ganz eigenen Situation, mir mit meiner ganzen Wahrheit. Diese ganze Wahrheit, Herr, die die Leute um mich rum gar nicht wirklich sehen. Aber ich kenne sie. Und diese ganze Wahrheit, Herr, die möchte ich zu dir bringen. So wie diese Frau. Ich möchte dir heute Abend bringen, Herr, all die Momente oder die Phasen meines Lebens, in denen ich mich ausgegrenzt gefühlt habe, zurückgesetzt, nicht wirklich geachtet, wo ich nicht wirklich Teil sein konnte, Herr, von der Gruppe, der Klasse, der Familie, der Verwandtschaft, was auch immer. Und heute Abend, Herr, möchte ich dein Gewand berühren. Und wenn ich dir, Herr, meine ganze Wahrheit erzähle, lass mich, Herr, in meinem Herzen hören, wie du mich anschaust und sagst, meine Tochter, mein Sohn, Amen.